Hi, da sind wir wieder. Ein neuer Podcast. Und zwar geht es diesmal um das Rennen in Texas. Bei mir ist der Alessandro.
Hi.
Wir sind heute zu zweit. Letztes Mal waren die anderen beiden zu zweit, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir dachten, das wäre nur fair. Nein, Quatsch. Die waren in Oschersleben und die haben keine Kraft mehr. Die müssen sich ausruhen. Da kommen auch ein paar Videos zu und ein paar Interviews zu. Ist, glaube ich, schon was raus heute, oder? Noch nicht. Weiß ich
Nee,
gar
noch
nicht
nicht,
gerade.
aber wir dürfen teasern. Es gibt ein Interview mit
Gut.
Jesse Punch, ein Interview mit 3F Racing von Rob und Daniel, alles. Die haben mega Arbeit gemacht in Oschersleben. Und wir durften noch eine Stimme von André und Pete einfangen. Also freut euch das, was an Content kommt. Wir sind dann noch in der finalen Bearbeitung von alles, ne? Berufsleben halt. Ja. Aber der Robert, lass uns gleich hier in diesem Podcast starten. Texas Lone Star State. Was
Ein
bewegt
Moment,
dich?
eine Sache muss ich vorher noch sagen.
Welche denn?
Das ist ein bisschen übergreifend und hat überhaupt nicht direkt was damit zu tun. Und ich gehe damit auch über eine Grenze, die irgendwo gehalten ist, aber ist mir egal. Ich heiße den Fabio mal herzlich willkommen als Moderator bei Movi. Er hat einen Tipp abgegeben und der war falsch. Willkommen.
Was hat er
Das
in der...
gehört sich einfach, denke ich. Erlassen.
Okay. Okay, wieder.
So, machen das mal ein bisschen anders heute. Und zwar bin ich der Meinung, dass die meisten, die das hier gucken, auch das Rennen gesehen haben. Also müssen wir gar nicht chronologisch jedes Ereignis besprechen, weil dann erzählen wir so Sachen wie 60 vor Ende hat sich sowas in der Box gedreht. Ja, okay, nächstes. Völlig uninteressant. Nein, es gibt Themen, die wir hier besprechen können. Dinge, die im Rennen passiert sind. Und ich möchte die Themen ganz kurz einmal vorher vorneweg geben. Und zwar einmal war es ein ziemlich cooles Dominanzspiel zwischen Wallace und Larson. Die haben sich da abgewechselt. Also was heißt abgewechselt? Halb-halb quasi. Und das war ziemlich beeindruckend. Da kann man drüber reden. Unser alter Freund, die Reifen sind wieder da. Zwar nicht so extrem, aber da sind schon ein paar Dinge passiert, wo wir schon im Vorfeld, als ich die Themen mit Alessandro durchgesprochen habe, gemerkt haben, da gibt es Diskussionsbedarf.
Oh ja.
Dann gibt es zwei Fahrer, auf die wir eingehen wollen, und zwar ist es einmal KFB, also Kyle Busch, und Eric Jones. Die sind neben Wallace, Larson und Byron aufgefallen, und da wollten wir auch ein paar Worte zu sagen. Und Texas ist nicht die beliebteste Strecke, aber dieses Rennen war ereignisreicher als Bristol und laut vielen Leuten in den unendlichen Weiten des Interwebs das beste Rennen in Texas seit 2017. Ich finde, das ist erwähnenswert und da könnten wir mal drüber reden. Why? Oder why not? Ne? Das sind so die Sachen. Aber fangen wir einfach mal an. Natürlich springen wir jetzt in den Zeitmarken hin und her beim Rennen, aber das ist vollkommen egal. Wallace und Larson haben dieses Rennen quasi dominiert, wenn auch keiner von denen gewonnen hat. Wallace hat die Restarts gerockt. Das war der Shit, wirklich. Also das hat, als ob er bei der Kyle Busch Schule für schnellere Restarts war. Und Larson ist jetzt nicht unbekannt, dass er dominiert, aber Larson hat so ungefähr ab der Hälfte wurde es abgelöst und das Rennen ziemlich gut angeführt. Ich glaube, er hat ein paar 40% Führungsrunden gehabt, was ein ziemlicher Rekord war. Und ist gar nicht so aufgefallen, weil viel davon noch in Stage 2 war und da war kaum Ereignisse. Das war tatsächlich wieder so eine lowe Stage. Aber wie hast du das denn empfunden? Ich meine, Wallace Restarts müssen dir aufgefallen sein, Alessandro.
Ja, also man muss beginnen, Pole für Wallace und dann von Anfang an wegdominiert die Stage 1. Also er hat dann insgesamt ganzen Rennen, ich habe sie auch von 111 Führungsrunden geholt. Er hat nie in seiner Cup-Karriere mehr als 100 in einem Rennen geholt. Larson war bei 99 Führungsrunden am Ende, nur damit ihr mal einordnen könnt, wie stark beide waren, wie dominant, wenn man 210 von 267 Runden als Duo anführt. Ja, und dann kam Wallace, ja, wie soll ich sagen, dann kam ihm das Pech entgegen in Stage 1, dominiert es in Grund und Boden eigentlich, macht was er will da vorne, fährt da weg. Und dann gibt es einen Reifenzock am Ende der Stage, dann gibt es nochmal, beziehungsweise dann gibt es durch eine Gelbphase Boxenstops, Wallace kommt und dann der Mann Tyler Reddick kommt nicht. Tyler Reddick gewinnt die Stage, Wallace beißt sich in Hintern, ja. Aber ja, Wallace Restarts waren unglaublich. Aber ich glaube, Stage 1 hat sich auch durch vieles andere abgezeichnet. Und zwar, es gab die Befürchtung, dass beim Rennstart schon Odds abfliegen könnten, weil im Xfinity-Rennen ist gleich in der ersten Runde, in der ersten Kurve Sam Mayer, beziehungsweise Turn 2 dann, hat er Bekanntschaft mit der Safer Wall gemacht. So, und der ist Playoff-Fahrer, Sam Mayer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bei den Xfinities. Ja, und das war halt die Befürchtung am Sonntag. Ist nicht so gekommen. Carportes haben funktioniert. Später im Rennen gab es dann doch ein paar Abflüge. Jedenfalls, ja, was soll man sagen? Texas war heiß. Es war das heißeste Texas-Rennen ever.
Was aber gar keine Rolle gespielt hat, finde ich. Also wir hatten letztes
Ja,
Jahr auch so
doch. Also
Rennen, wo da viel mehr Einfluss durch die Temperatur genommen wurde, meinem Gefühl nach jetzt.
Ja, doch. Also die Pit Crews haben richtig gelitten. Unter den Temperaturen hatte ich glaube 100 oder 110 Grad Fahrenheit, irgendwie sowas um die 40 Grad Lufttemperatur rum im Spätsommer. Auf der Strecke soll der Asphalt so 60, 65 Grad Celsius betragen haben, was die Kollegen aus den USA gemeldet haben. Gemessen persönlich haben das weder Robert noch ich, also müssen wir damit ausgehen, was da rausgegeben wurde. Jedenfalls
Wir
sehr,
hatten ja die
sehr.
Thermometer in den Inka-Camps teilweise, ne? Falls du dich,
Der.
ich weiß nicht mehr, was drauf stand,
Und
aber ja.
einer hatte halt richtig Pech, und zwar BJ McLeod. Normalerweise ist halt kein Thema bei uns im Podcast, aber diesmal schon. Er soll ein Problem mit der Kühlweste gehabt haben. Da soll die Zirkulation des Kaltwassers nicht so funktioniert haben, und es soll statt kalt, warm oder lauwarmes Wasser zirkuliert haben. Ist halt echt blöd, ne, wenn man so ein heißes Rennen über, ich glaube, 3 Stunden 15 fahren muss und dann, jo, kein Kühlwasser hat in der Weste. Das erinnerte mich auch gestern ein bisschen dran, was Jimmy Johnson, glaube ich, vor ein paar Jahren durchmachen musste, noch als er aktiv war. Und zwar, der hatte mal in Charlotte, wenn ich mich nicht täusche, war das so, dass die Kühlluft über den Helm, weil früher hatten die Fahrer, noch während der Gen 6-Ära, hatten sie ja den Anschluss über den Helm, nicht richtig die Kaltluft zirkuliert hat und der dann auch so Probleme damit bekommen hat. Jo, aber es ist halt Texas, Lone Star State, der Texas Motor Speedway. Aber halt diesmal delivered, muss man sagen, weil wir kennen es ja durch eigentlich eher, wie soll ich sagen, Rennen, wo dann am Ende rauskommt, warum ist Texas überhaupt noch drin? Wer braucht Texas? Diesmal war es so, okay, Texas hat dieses Jahr seinen Platz verdient.
Finde ich auch, definitiv. Also Stage 1 war mega viel Action los. Es gab sehr viel Three-Wide, teilweise Four-Wide, das auch immer wieder mal schief
Ja.
gegangen ist. Also ich glaube, Almirola und Bowman sind da dadurch schon gut aneinander geraten und so weiter. Wir hatten da einige Dreher in den Restarts. Okay, machen wir das mal mit den Themen fließend. Ich meine, wir haben jetzt gerade darüber geredet, Texas hat delivered. Und ich habe ja eben gesagt, ein Thema war Best Texas Race since 2017. Habe ich zumindest so in den sozialen Medien gefunden. Es gibt ja genug Leute, ich glaube, Alessandro, du gehörst dazu, die sagen, Texas, weg vom Kalender.
Nee, ich nicht. Ich bin ja immer schon großer Texas. Ja, ich war ja
Okay,
immer
so.
der Texas verteidigt hat. Ich habe immer gesagt, Texas ist eine geile Strecke. Ich mochte Texas immer. Also ich mag Texas einfach. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Ich mag es einfach. Vielleicht die hohen Speeds. Vielleicht, weil Kurt Busch, glaube ich, im 2017 oder 18 die 200-Meilen-Runde geschafft hat im Qualifying. Ich weiß es nicht. Ich mag einfach Texas. So, normalerweise es ist halt, wie soll ich sagen, Cookie Cutter sind einer öder als der andere normalerweise. Aber Texas hat irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß nicht warum, Leute. Ich kann es nicht erklären. Es tut mir leid. So, jeder hat so seine Strecken. Texas ist halt eine davon bei mir.
Ich meine, wir hatten ja diesmal sogar einen kleinen, einen Little Big One am Ende,
Ja.
mit Blaney und Dinger und so
Blaney
weiter.
Jones, Reddick, Allmendinger, Truex, glaube ich, hat sich irgendwie durchgezirkelt in Ballerina-Manier. Wollen wir gleich drauf eingehen? Oder
Ich
willst du
bin noch
noch
ganz
einen
kurz.
Zeitsprung
Noch
machen?
ganz kurz bei den Best Texas since 2017 bleiben.
Okay.
Also für mich ist Texas auch immer schon eine coole Strecke gewesen, weil es Texas ist zum einen, zum anderen, weil das Essen ist dort exzellent. Ich mag dieses, also ich weiß nicht, wie es da vor Ort ist, aber das, was ich als Texas Essen kenne,
Tex-Mex.
mag ich halt.
Tex-Mex,
Und es
ja.
ist immer ein genau, Tex-Mex, es ist immer ein Highlight und da das richtige Begleitessen für das Rennen zu machen, ist halt immer eine Freude. Diesmal konnte ich leider keins dafür machen. Keins direkt, indirekt schon. Meine Mutter hatte Geburtstag und ich sollte das Essen für die Geburtstagsgesellschaft catern quasi. Also habe ich gemacht Hot Dogs.
Happy
Das klingt
Birthday.
erstmal nach No Effort, aber ich habe Hot Dogs mit 17 Millionen Zutaten gemacht. Für Dirty Dogs, für Taco Dogs, für Quack Dogs und so weiter. Es war herrlich. Und es hat mich gut auf das Rennen eingestimmt. Nein, ich mag Texas eigentlich. Ich finde, Texas ist die coole Variante von Miami.
Wie kommst du auf den
Das ist
Vergleich? Weil Miami ist komplett anders vom Layout. Ja, es sind beides 1,5er, aber Miami ist
Ich
völlig
weiß, aber ich
anders.
weiß, warum. Ich
Aber
finde, die
in.
sind teilweise ähnlich, Sie sind anders komplett, aber ich finde, sie sind teilweise ähnlich, aber irgendwie ist es,
Ja, aber das musst du mir jetzt
keine
erklären.
Ahnung.
Weil Miami ist vom Reifenverschleiß Mörder. Also das ist so, als würdest du auf einer
Finde ich
Käsereibe fahren.
nicht. Ich finde eben, das sind zwei sehr eintönige Rennen. Die haben was die in meinen Augen verbindet, ist der Rhythmus bei denen ist sehr gleich. Die Möglichkeiten zu überholen sind bei beiden relativ schwierig, meiner Meinung nach. Trackpass ist da sehr wichtig und aber in Texas halt ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen breiter, bietet mehr Möglichkeiten und so weiter. Deswegen ist es für mich, eine gewisse Ähnlichkeit da drin. Ich weiß, dass die Layer-technisch sehen die anders aus, ist klar.
Okay.
Keine
Ja,
Ahnung.
jedenfalls, wie gesagt, ja, schön zum ersten Mal seit 6 Jahren, dass Texas gut aufgefallen ist, nehme ich mal an, weil die letzten Jahre war es echt öde. Das muss man zugeben. Ja, gut, das All-Star-Rennen jetzt mal weggerechnet, Leute. Aber ja, ich meine, was gibt es sonst in dem Rennen? Stage 2, eine Larsen-Dominanz, eine Larsen-Show. Auch wieder ein paar Gelbphasen und dann spulen wir in Stage 3 vor. Am Ende geht es richtig rund und Byron gewinnt. Jo, zwischendurch gab es dann aber noch ein paar Zwischenfälle. Einer, der mir sehr zum Leid war, und zwar JJ Yeley, hat eine Gelbphase ausgelöst. Er war 26. Leute. Ich hatte Hoffnung. Aber JJ Yeley ist dann leider nicht ins Ziel gekommen. Aber das ist der einzige Fahrer, bei dem ich nicht sauer bin, wenn es die Caution gibt. Auch wenn es so spät im Rennen war. Jedenfalls, es hat mir echt
Er ist ein
wehgetan für ihn.
bisschen besser gefahren. Er fährt jetzt häufiger nach vorne, kriegt da seine Erfahrungen, die natürlich in Unfällen resultieren, aber dadurch lernt man und
Aber
irgendwie fährt er ohne nach
er hat
vorne.
tatsächlich Double Duty gemacht, ne? Er war auch im Xfinity-Rennen drin. Er ist zwar dort auch ein Unfall drin gewesen, aber ja, mies gelaufen. Nee,
Scherz.
aber JJ Yeley hat gestern die Rick Ware-Fahne hochgehalten, ja? Das will ich jetzt mal hier ganz, ganz stark unterstrichen haben. Also, wenn er 26. gestern gewonnen wäre, wäre wie in Bristol das gleiche Ergebnis erzielt, weil Bristol war auch 26. Will ich nur gesagt haben, Leute, bitte.
Ah, nicht schlecht.
Und es wäre das dritte Top 30 in den letzten 4 Rennen gewesen. Will ich nur mal gesagt haben, jede Statistik. Am Ende ist er 32. und DNF gewertet worden. Bisschen bitter.
Okay, sehr gut. Okay, wollen wir über die ersten Dreher mal reden, die relevant sind, meiner Meinung nach? Weil ich habe die Reifen mit reingebracht in die Themen, weil die Reifen sind mir definitiv aufgefallen. Der erste war Austin Dillon, ziemlich am Anfang, so in der dritten Aufwärmrunde gefühlt. Und als den der Reifen weggeflogen ist, ist die Single Nut weggeflogen. Aber Reifen, also Rad und Felge,
Ja, halt das Gummi und
war es
die
Rad und
Felge
Felge
waren
oder
getrennt.
Reifen
Ja,
und Felge?
nein, die Felge und das Gummi wurden voneinander getrennt. Die Mutter ist verliefen gegangen.
Genau, sind die weggeflogen und ich glaube, Gilliland später hatte etwas Ähnliches.
Ja, da habe ich nur das Ende mitbekommen. Das war mir halt aber auch relativ wurscht. Ja, ich glaube, das waren halt so wieder so das Thema Reifen. Gut, bei Austin Dillon, okay, das darf halt trotzdem nicht passieren, so vor allem auf so einer Highspeed-Strecke nicht. Das willst du halt nicht, wenn du da mit 180 einlegst und dann, jo, sagt der Reifen, jo, ich komm mal nach vorne. Gilliland halt am Ende des Rennens und der große Aufreger war Kyle Busch. Ah,
Gilliland war auch
ja.
Stage 1.
Bitte?
Gilliland war, glaube ich, auch Stage
Nee,
1,
der war
ja.
später. Echt,
Ja.
war der noch Stage 1? Okay, dann habe ich das falsch im Kopf, sorry, Leute. Aber Kyle Busch war der große Aufreger im Sinne von, er hat im Funk gesagt, dass er so ein komisches Gefühl hat, als wäre einer der beiden rechten Reifen platt. Es hätte etwas der Reifen. So, das ging ein paar Runden so. Er hatte irgendwie die ganze Zeit ein schwammiges Gefühl. Er vertraute nicht so ganz, was da vor sich ging. Und dann hat er sich rausgedreht. Feierabend. So, Kyle Busch.
Aber das war, ja, das ist richtig, aber das ist was anderes, was ich meinte. Und zwar meinte ich bei Dylan Gilliland, wie die Reifen weggeflogen sind.
Ach so, ja.
Du hast eben, dass es falsch montiert ist, weil die Mutter ist mit weggeflogen.
Ich nehme mal an, dass es ein Montur, also Fehler der Boxencrew war, weil so wie es. Ich meine, ja, dass der Reifen die Felge verlässt. Jo, ich meine, das ist
Das,
auch nicht immer.
so scheiße kannst du den nicht falsch montieren.
Obwohl
Also
dann.
meiner Meinung nach gab es da wieder ein übliches Problem mit Reifen.
Und zwar.
In viel kleinerem Ausmaß diesmal tatsächlich. Aber ich glaube, diese Dylan und Gilliland Reifengeschichten sind nicht voneinander losgelöst und ich glaube nicht, dass beide falsch montiert worden sind. Zumindest nicht in der Form, dass die Reifen sich separieren. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also wenn der jetzt mit Lagnat weggeflogen wäre und der Reifen so dumm, dumm, dumm vorbei, weg, alles klar, falsch montiert, definitiv. Aber dass der von der Felge fliegt, halte ich schon für.
Ja, das weiß ich halt, das kann ich mir halt auch nicht erklären. Also, dass der Reifen sich einfach von der Felge löst. Ja, ich meine, man muss verstehen, Goodyear hat extra für Texas eine neue Mischung auf der rechten Seite gebracht, die extra für Texas jetzt entwickelt wurde, weil es gab einen Test, ich glaube mit Hamlin, Logano und noch wem, und Suarez, glaube ich, bin mir nicht sicher, gab es den Test und ja, man hat einen neuen Reifen gebracht, dass es den aber nicht. Ja, doch, LaJoy's-Reifen hat es dann irgendwann im Rennen zerfetzt, hinten rechts. Aber ansonsten war das ein guter Reifen. Also, der hat lang gehalten, vor allem, habe ich das Gefühl gehabt. Der hat echt lang
Ja, das definitiv.
durchgehalten.
Definitiv, ja.
Gerade
Die
rechts, gerade
Gummimischung hat
rechts,
gepasst, da sage ich auch nicht.
gerade rechtzeitig, wo die ganze Belastung drauf liegt, war der echt gut noch beisammen über den Long Runs. Dass die Gilliland und denen, keine Ahnung, was da war. Also es kann sein, dass die Zentralmutter nicht richtig saß und dann sich das gelöst hat. Weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht beurteilen von der Ferne. Es tut mir leid, Leute, aber weiß ich wirklich nicht.
Ja, ich hätte auch gerne als Spruch gebracht, dass der Reifen besser auf dem Asphalt gehaftet hat als auf der Felge, aber das stimmt natürlich nicht ganz. Dafür ist viel zu wenig passiert. Aber wir hatten halt wieder eine Serie an Reifendingern. Und das war, ne,
Aber Kyle Busch, oder
ich finde das immer so fraglich einfach. Kyle Busch, nimm mal als nächstes. Hat sich auch rausgedreht, dem ist das Heck weggegangen. Er hat aber gesagt, er hat das Auto überfahren. Aber er hat im Funk vorher auch gesagt, dass irgendwas nicht stimmt. Ihm wurde wohl gesagt, sie sehen da aber nichts, ist alles okay. Und hinterher hat er aber gesagt, dass er das Auto zu sehr gepusht hat.
ja, also es war ja bei Kyle Busch so, dass eben die Situation, wie ich sie angesprochen hatte vorhin, er hatte ein schwammiges Gefühl, dann dreht er sich raus, ist in der Safer Barrier drin, ist aus dem Rennen ausgeschieden und ihm ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber er hat dann, was ich heute in Artikel gelesen habe, er hat das Gefühl gehabt, dass er das Achter-Team, wie soll ich sagen, im Stich gelassen hat. Irgendwie, was komisch ist, weil Kyle Busch halt derjenige ist, der Asia gerade wieder auf die Karte bringt und Asia zu einem möglichen Playoff-Contender, nicht Playoff-Contender, aber Titel-Contender macht. Weil Kyle Busch darfst du nie ausrechnen im Championship-Kampf, niemals. Das ist ein großer Fehler, wenn man das macht, meiner Meinung nach. Und er hat bewiesen dieses Jahr, was er kann. Und wenn er das Material kriegt, und das kriegt er bei Asia, was er mit dem Material kann. Ich meine, drei Saisonsiege in den Playoffs. Ja, das in Texas war jetzt Pech, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er schuld an dem ist. Also kann sein, dass halt der Reifen, wie soll ich sagen, schleichender Platter war, vielleicht einen Teil überfahren hat, irgendwas. Jedenfalls Fakt ist, er ist ausgeschieden und ist aber, darauf kommen wir noch später über die ganze Playoff-Tabelle später zu sprechen, ist aber aktuell sogar nur 17 Punkte unterm Cut. Also es hätte auch schlimmer werden können.
Er hat als 34. das Rennen dann
Ja.
gefinisht und ich denke mal halt in der Aussage, er hat ja auch gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen kann. Ich verstehe dieses Pech nicht. Wenn mir jemand sagen kann, was ich machen kann oder was funktioniert, sagt es mir bitte. Der Mann ist frustriert,
Ja.
AF, ne? Also die Saison ist für ihn ja auch ein kompletter Imagewechsel, würde ich ja schon fast sagen, ne? Also er ist ja nach ACA. Er wird nicht mehr ausgebuht.
Nö, überhaupt nicht. Aber das hatte sich
Und
auch bei Joe Gibbs die letzten Jahre ein bisschen, oder die letzte Saison ein bisschen geflacht, meiner Meinung nach. Also die Bad Boy-Rolle ist mehr so Denny Hamlin zuzuschreiben jetzt als Kyle
Ja,
Busch.
jetzt, also seit den Podcast von Hamlin gibt, ist Hamlin definitiv der
Ja.
Bad Boy und der genießt das und schwimmt da drin und ich kann das auch verstehen, ich finde das auch schön. Aber Kyle Busch hat, klar, er wurde von nach außen hin oder zumindest ist das Bild so, dass JGI nicht gut behandelt hat und da hat er eine ganze Menge Mitleidpunkte gekriegt, denke ich mal. So nach dem Motto, er ist gar nicht der Arrogante, sondern er ist der Gearschte, ne? Und seitdem ist das Image natürlich auch ein bisschen anders. Er hat für RCR richtig gute Siege eingefahren jetzt. Und jetzt kommt aber die Frustration, weil er hat seit Mitte der Saison, ich sage jetzt Mitte der Saison, weil ich nicht genau weiß, seit wann, nicht mehr geliefert. Er hat gute Ergebnisse eingefahren, aber er hat halt nicht mehr das geliefert, was er liefern will, würde ich jetzt mal sagen. Oder den Anspruch, den er sich selbst gesetzt hat. Und klar, dann kommen natürlich solche Situationen wie, ah, I let my team down. Eigentlich hat er sich selbst aber, denke ich.
Ja, wie gesagt, würde ich nicht so einordnen. Also, der hat dieses Jahr so eine gute Vorstellung gemacht. Also, ich würd da nicht mitgehen. Ich würde eher sagen, dass es, wie du sagst, die Frustration war, der Hilfeschrei, was machen wir jetzt? Wir stehen halt jetzt in der Kreide. Wir müssen gucken, dass wir in Talladega und Charlotte Roval liefern. Sonst war es das mit den Playoffs. Und ja, aber Kyle Busch, weiter zu wem? Wer ist der Nächste auf der Liste, Robert? Wer
Hallo
kriegt.
Nesca Place.
Moin, Nesca Place.
Schokohase. Ist es schon Ostern?
Welchen Punkt hast du noch für uns, Robert? Erzähl mal, nach Kyle Busch.
ja, ich weiß nicht, also ganz kurz noch zu Kyle Busch. Auf dem offiziellen Nesca YouTube-Kanal gibt es momentan eine Serie, die jetzt gerade so Kurzvideos gemacht hat. Jetzt hätte ich fast daneben geklickt. One-on-One with Kyle Busch. Da
Okay.
geht es um Braxton und geht jetzt nicht um das Thema, aber da kann man sich ein bisschen dazu noch reinziehen.
Okay,
Egal.
dann frage ich
Anyway,
mal.
du wolltest gerne noch den Herrn Erik Jones nennen.
Oh, Erik Jones, Alter, wie bitter war das denn? Also, der hat wirklich gestern eine Gala-Vorstellung geliefert. Also, er war definitiv im Kreis der Top 3, Top 5, vielleicht sogar Siegkandidat.
Der wurde von Larsen gesidedraftet, ne? Am Ende.
Es war halt so unglaublich bitter für ihn, das aus. Also, ihr habt es ja gesehen, ne? Reddick schlägt zuerst an der Safer Barrier an, dann gibt es den Texas One. Und Jones, rechte Fahrzeugseite, wird komplett zerstört. Ist aus, im Aus, vorbei. Es war halt echt bitter. Also, da hat mir halt, wie soll ich sagen, das Beobachterherz hat echt geblutet, weil der hätte den Top 5, Top 3 Ergebnis echt verdient gehabt, der Junge. Und auch Legacy hätte das verdient gehabt. Ich meine, klar, Carsten Hose war aber gestern auch stark. Der ist dann am Ende im Moment 16. geworden. Aber ja, wie soll ich sagen? Es hätte nicht sein sollen. Es war wieder so einer dieser Tage nach dem Höhenflug kommt der Fall. Und das war halt so. Auch wenn er nichts für konnte, zugegeben, Jones konnte überhaupt nichts dafür, weil es war Reddicks Fehler und Reddick hat den ganzen Mist ausgelöst. Aber er hat halt Pech gehabt in der Situation, ne? Das war halt Pech der Stunde und ja. Also es war halt
Ja,
echt
gut,
bitter für Jones. Meine Playoffs
gut,
hat
du
eh
hast.
keinen Einfluss, weil er ist eh nicht in den Playoffs, aber trotzdem.
Ja, gut, aber in der Situation machst du ja auch nichts. Ne? Also, er ist gut gefahren,
Ja.
definitiv. Und er hat vorne mitgespielt, er wurde abgehängt, es ist was passiert. Ich meine, du musst es mal so sehen, wenn du ein Feld von 40 Wagen hast, hast du 39 Variablen, sage ich mal, die du nicht kontrollieren kannst, die aber dich beeinflussen hart.
Klar.
Und in dem Fall sieht man halt, was dabei passieren kann. Im Chat steht noch vom Daniel, hi Daniel, der ist übrigens im Chat dabei. Du sollst schnell wieder loswerden. Talladega ist russisch Roulette, Road Racer ist er auch nicht, das wird eng. Ja,
Ja,
aber.
aber wobei Kyle Busch, glaube ich, dieses Jahr in Talladega gewonnen hat, oder nicht? War nicht das Jahr eine
Hat er
Victory?
nicht dieses oder letztes Jahr einen Roadcourse gewonnen?
Moment, ich gucke nach. Moment.
Gut, guck nach. Dann kann ich in der
Laber mal
Zeit noch ganz
weiter.
kurz.
Erzähl mal weiter.
Dann kann
Ich
ich
gucke
ganz
jetzt
kurz
kurz
noch in der
nach.
Zeit erzählen. So als persönlich, ich mag ja auch Suarez sehr gerne. Der hatte ja diesen blöden Dreher in der Boxengasse. Aber ich glaube, der ist das Rennen über relativ gut mitgefahren. Wäre er in den Playoffs, wäre sein Fahren dort tatsächlich relevant gewesen, weil er relativ häufig mal vorne in den Top 15 zu sehen war oder Top 10. Finde ich noch erwähnenswert, weil er hat es nicht geschafft und damit nicht verdient, aber irgendwo hätte er es schon fast verdient, finde ich. Und deswegen, es wäre schön gewesen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich noch groß erzählen soll, während der Alessandro gerade noch
Also,
nachguckt.
Kyle Busch hat letztes Jahr Bristol Dirt gewonnen
Ja.
und hat dieses Jahr Ta Fontana, Talladega und Gateway gewonnen tatsächlich. Also, die letzten 2 Jahre hat er keinen Roadcourse-Sieg. Ich suche gerade nach einem Roadcourse-Sieg, aber ich glaube, das sieht echt schlecht
Dann
aus für ihn.
meine ich vielleicht damit Bristol Dirt. Ich meine, er hat ein atypisches Rennen gewonnen. Dann wird das Bristol Dirt gewesen sein. Ne? Aber Roadcourse, ich meine ganz ehrlich, wen würdest du jetzt bei Roadcoursen wirklich tippen? Das ist momentan in einem neuen Auto echt schwer, finde ich. L?
Blaney hat das ja schon mal gewonnen, das Roval-Rennen, sogar die Premiere damals, weil Johnson, glaube ich, Truex abgeräumt hat. Ich glaube, das war das Premierenjahr des Rovals. Boah, Reddick, immer stark, Kota-Sieg. Übrigens gibt es eine ganz witzige Story zum Kota-Sieg von Reddick, aber die erzähle ich jetzt nicht, die erzähle ich irgendwann mal.
Wenn ich sage, du kannst jetzt, wen würdest du tippen? Finde ich es schwierig, wenn du 10 Fahrer auf 10
Allmit Liga muss man immer
zweien.
dazu zählen, Justin Haley muss man immer dazu zählen. Chris Buescher darf man mittlerweile
Byron.
dazu zählen, weil er mit RFK durch die Decke geht, auch wenn es gestern auf Platz 14 wurde. Byron, Larson, Elliott, also es sind mindestens 10 Fahrer, die
Ich wollte
man
gerade
ins
sagen,
Argument bringen muss.
du hast Elliot echt lang nicht erwähnt jetzt dafür.
Ihr wisst doch warum, Leute, ne? Also meine Fanposition gegenüber ihm, ne?
Nein, er hat auch schon länger kein Road-Rennen mehr dominiert in dem Sinne. Also,
Er
er war meistens
hat noch,
vorne mit
glaube ich,
dabei,
keins
aber
gewonnen
ja.
in der Next-Gen-Ära, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, in der Next-Gen-Ära
Das
hat
kann gut
Allen noch
sein,
kein
ja.
Rundkursrennen gewonnen. Also,
Das stimmt, ja.
ja, doch, müsste so sein. Also, Leute, natürlich korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, Elliot hat noch kein Rundkursrennen seit dem Beginn der Next Gen gewonnen. Jedenfalls zurück zum Thema, Leute. Ja, die Hater
Nein,
kommen.
ich habe
Warte, die
keinen Rob
Hater
in Berlin
kommen.
schreien. Ich wollte gucken, ob ich Rob in Berlin schreien höre, aber anscheinend guckt er nicht zu oder du hast recht.
Nee, der schläft wahrscheinlich schon. Der ist so müde. Die letzten Wochen und Tage hat er durchgearbeitet. Mit allem Möglichen.
Gut.
Naja,
So,
jedenfalls
das
weiter
waren
zum Thema.
die vorbereiteten Themen, die ich da hatte.
Oh, war
Mir fällt
schlecht.
gerade auch nicht ein, nein, nein, ich meine, es waren ja viele Sachen. Es gab viele einzelne, also Stage 3, kann ich ja sagen, was ich mir da notiert habe. Da gab es Suarez Drea,
Ja, das war so,
Yedi
warte,
Drea,
warte,
dann
warte.
gab's.
Das war so unnötig, der Suarez-Trainer, das war so dermaßen deppert, würde man in Österreich jetzt sagen. Also das war halt echt useless. So, du weißt, du schaffst es nicht, fahr einfach weiter eine Runde. So, provozier nicht da jetzt die Gelbphase. Entschuldigung,
Was
aber das hat mich
ich
echt
noch sehr
aufregen
schön
lassen.
fand, und zwar fällt mir das, ja, definitiv, fällt mir das noch ein. Und zwar gab es am Ende mehrere Duelle zwischen Wallace und Larson und Wallace
Ja.
und Byron, weil Wallace ja, er hat ja die erste Zeit sehr gut dominiert und dann Larson und am Ende sind sie ja beide vorne gewesen und da gab es schöne Duelle. Also Larson und Wallace sind wunderschöne Parallelflüge gefahren. Was man aber sehen konnte, ist, du bist fucking verloren auf dieser Strecke, wenn du alleine fährst. Jedes dieser Duelle hat nur deswegen geendet, weil es einen guten Push oder einen guten Draft irgendwo her gab. Es waren schöne Duelle,
Ja, aber
aber es musste immer
meinst du
irgendein.
mit allein? Weil eigentlich war es ja so, wenn du nicht hintereinander gefahren bist, dass der Hintermann eigentlich nur schwer vorbeikam aufgrund der aerodynamischen Beeinflussung.
Als Wallace und Larsen, war das Wallace und Larsen? Ich glaube, es war Wallace und Larsen. Die sind parallel gestartet. Beide gut weggekommen, beide haben einen kleinen Kick gekriegt.
Ja.
So, die sind weggefahren und hatten eine halbe Sekunde Vorsprung, was ja in den NASCAR 17.000 Autolängen ist. Und was du aber sehen konntest, diese wunderschönen Parallelflüge, die ich meinte,
Ja,
die haben nicht geendet. Die haben
das
erst
stimmt.
geendet, als in irgendeiner Kurve irgendwo, ich weiß es nicht, war es Byron oder was Jones da rangekommen ist, keine Ahnung, rangekommen ist und das Ding beeinflusst hat. Anders haben die beiden Wagen sich nichts geben können.
Ja, aber
Die hätten
das.
wahrscheinlich noch rundenlang den gleichen Flug gemacht, außer jemand side-draftet gut oder sonst was. Das, was ja später passiert ist mit Wallace und Larson, wo Larson dann sich hinter Wallace rausgedreht hat.
Ja, eine Sache ist mir noch eingefallen, weil Larsen ja, also dominiert hat, hat den Grund und Boden dominiert. Also der hat da, glaube ich, teilweise 6 Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist halt ungefähr so in der NASCAR-Fachsprache von hier bis zum Mond Vorsprung, ne? Was mir noch aufgefallen ist, war gestern auch noch in der Diskussion, war, ob er auch hätte so dominieren können, war Denny Hamlin. Man muss verstehen, Denny Hamlin, die Kollision mit Ty Gibbs in der Boxengasse. Wer jetzt Schuld hat, das darf jeder für sich beurteilen. Wer verloren hat, ist.
Kurz erläutern, was passiert. Kurz den Hergang erläutern, bitte.
Okay, Hamlin ist in seinem Pitstall, wird abgefertigt. Ty Gibbs ist in der Fastlane, allerdings auf der inneren Spur der Fastlane, also der Boxen-Crew zugewandten Spur. Beharrt auf die Linie. Danny Hamlin schert aus, weil er ist logischerweise fertig mit seinem Stop. Ty Gibbs fährt ihm voll in die Beifahrerseite rein. Ty Gibbs fällt dann aus mit einer gebrochenen Lenkstange, glaube ich. Und irgendwas habe ich so aufgeschnappt auf Social Media. Und Denny Hamlin beschwert sich: WTF, was soll das? Was ist das? Das darf nicht passieren. Verstehe ich auch, weil das hat halt die ganze Aerodynamik auf der rechten Seite kaputt gemacht. Das war ein richtiger. Das war ja nicht so, als würde man sagen: Hier, Bussi und fahr weiter, sondern das war ein richtiger. Na? Boxhandschuh ins Gesicht war das. Das war ein richtiger Seitschlag und ja, ich meine, verloren hat dann
Aber
aber
das war auch
Joe
noch in
Gibbs,
Stage
weil
1,
das.
oder?
Nee, das war schon später. Es war, glaube ich, Stage 2. Aber verloren hat der Joe Gibbs, weil das darf halt nicht passieren unter Teamkollegen. Es tut mir leid. Spotterfehler, Fahrerfehler, wer auch immer Fehler, Joe Gibbs hat da halt verloren. So, das darf halt nicht passieren. Nicht, wenn
Aber
du einen
Hamlin
Hamlin hast.
war trotzdem stark. Der
Ja.
ist am vorletzten oder letzten Restart in der zweiten, dritten Reihe gestartet, ne? Also der war trotzdem mega weit vorne dabei.
Und ist am Ende, Moment, Fünfter geworden. Von
Ja.
insgesamt Startplatz 10. Jedenfalls, ja, also wie gesagt, das war halt dämlich. Das war dumm und dämlich. Also in Talladega wäre das aus gewesen. Das wäre vorbei gewesen. Da wäre er weg um den großen Sieg.
Ja.
Vergiss es.
In Talladega wäre das ein Fallschirm
In
gewesen.
Talladega wärst du. Er hat auch gesagt, Hamlin, er fühlt sich, als hätte er sich einen Fallschirm auf die rechte Seite geschnallt. Also das hat auch in Texas gemerkt. So überspitzt gesagt, jetzt ja, Leute, aber damit
Ja,
ihr ungefähr versteht, wie es
aber
alles beeinflusst hat.
Texas Pack Racing funktioniert das trotzdem.
Ja, aber das Ding ist, wenn du alleine bist, Texas ist halt einer der schnellen 1,5er oder die schnellsten
Ja.
sogar.
Ja, als
Dann
Leader hätte
merkst du
sie dann
das.
wahrscheinlich gerissen, definitiv, ja.
Aber gerissen hat sie auch Bubba Wallace und zwar brutal dann, als er da so schlagartig zurückgefallen ist zwischenzeitlich, wo keiner verstanden hat, warum. Also das. Ja, das war echt bitter,
Ich weiß das
aber
immer noch nicht, warum.
Bubba Wallace war nach dem Rennen echt enttäuscht von sich selbst. Also er hat dann gemeint, so, wir sind die besten Restarter im Game, also in der Cup. Und dann verkacke ich es dreimal so sehr, weil ich mich dreimal täuschen lasse beim Restart und die falsche Spur nehme. Wallace ist ziemlich hart zu sich selber. Also ich meine, spätestens nach dem gestrigen Interview ist jedem Wallace-Kritiker darf sich den Mund zunehmen. Jetzt nicht wortwörtlich, aber ne, ihr versteht in welchem Sinne. Weil Wallace hat gestern schon wieder mal bewiesen, dass er Auto fahren kann. Und er ist, was in meinen Augen, ist Wallace sogar einer der am härtesten Fahr wie soll ich sagen, härtesten arbeitenden Fahrer im ganzen Feld. Also ich kenne wenige Fahrer auf die Schnelle, die so selbstkritisch sind wie er. Also ich würde Wallace definitiv zu
Was
den Top
nicht
5 der
unbedingt positiv
selbstkritischsten.
ist, ne?
Aber ich würde. Aber es zeigt, dass er sich wirklich reinhängt. Es zeigt halt wirklich, dass Wallace nicht sagen will,
Ja.
ja, ich bin halt da wegen meiner Hautfarbe, was mir vorgeworfen wird, ne, dass er ja wegen der Hautfarbe da ist. Bullshit, Leute. Wallace ist da, weil er Auto fahren kann. Der Mann ist nicht bei Hamlin im Team, weil er, keine Ahnung, weil er Quotenfüller ist, sondern das ist, weil er Auto fahren kann. Weil er Siege einfahren kann. Weil er Top 5 einfahren kann, Top 10 etc.
Das,
So, Wallace kann
Alessandro,
Auto fahren.
das muss man, glaube ich, das muss man nicht verteidigen, finde
Eh
ich.
nicht, tue ich
Wallace
nicht, aber ich will es
fährt
nochmal klarstellen,
sehr
weil.
viele Rennen mittlerweile, ist der Top-10-Kandidat
Ja.
schlechthin, sowieso. Wo ist er denn in der Tabelle gerade? Zehnter, siehst du? Passt doch, was ich gesagt habe.
Ja,
Hey,
übrigens, er war ja der
was ich nur.
Letzte, da wollte ich drauf eingehen.
So,
Er war.
aber so hart, wie er mit sich ins Gericht geht, finde ich teilweise übertrieben. Das ist nicht nötig. Ich meine, ja, er nimmt es sehr ernst, richtig.
Ja.
Dafür muss man aber nicht selbstdestruktiv werden in der Kritik an sich selber. Er macht viele Fehler, natürlich. Ihm fehlt ja auch viel Erfahrung. Er
Ja.
muss Fehler machen, um Erfahrung zu kriegen. Vollkommen normal. Da muss man nicht allzu hart mit sich ins Gericht gehen. Aber ja, er geht übertrieben hart damit rein. Er hat dieses Rennen sehr gut gefahren
Ja.
und bewiesen, dass er es kann. Er wird im nächsten Rennen vielleicht nicht so gut fahren. Vielleicht im übernächsten wieder oder auch nicht und dann doch nochmal wieder
Pass
oder so.
auf,
Aber er wird trotzdem Contender bleiben erstmal. Und das ist eine Leistung.
das
Klar, das ist.
nächste Rennen sind wir in Talladega und er kann diese Art von Streckenpaketen. Er kann diese Pakete, man darf ja Restrictor Plate nicht
Ja.
mehr sagen, weil keine Plates mehr verbaut werden, aber dieser Typ, wo Pack Racing herrscht, das kann Wallace. Damit meine ich nicht, weil er Talladega 2021 durch Regen gewonnen hat, sondern wenn man sich das anschaut, seit er bei 2311 Racing ist und wie er sich entwickelt hat auf diesen Art von Strecken. Schon bei Petty hat er bewiesen, ich glaube, zweiter bei seinem Daytona 500 Debüt. What the hell, der kann das, diese Art von Racing. Und ich würde sagen, dass Wallace tatsächlich eine Chance hat, in Talladega das Ding auch zu gewinnen.
Da bin ich sehr gespannt drauf, weil einmal Talladega hast du halt, ja wie gesagt, dein Einfluss auf das, was um dich herum passiert, ist in Talladega nochmal auf Steroiden absurd, nicht vorhanden. Aber was ich meine in Texas auch gesehen zu haben, sein Auto funktionierte wunderbar gut da vorne. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in Dirty Air funktioniert hat. Und das ist relevant für Texas,
Oh, das ist.
für
Ja, aber
Talladega dann.
Talladega ist dort eher ja nicht das Thema, weil ja alle die ganze Zeit Vollgas fahren. Also halt im Pack, ja, bist du am Lupfen, weil du, wenn du Vollgas fährst, den Vordermann ins Auto fährst durch den Draft. Aber es ist, da gibt es nicht sowas wie so Effekte oder so schlimme Ausprägungen, weil ja alle den gleichen Speed fahren. So, es gibt kein
Ja,
Lupfen, Armbremsen, es
es
gibt
geht
alles
da,
nicht. So in dem Sinne wie
nein, es geht mir da
klassisch.
halt nur darum, ist das Auto da stabil genug und so weiter. Ne? Also das werden wir
Ja,
ja sehen, klar.
das
Und
kriegen die
die
hin.
nehmen da eh ein komplett anderes Setup und so weiter. Also das wird schon
Klar.
gucken.
Und
Werden wir schon gucken
Robert,
können und
er hat
sehen.
mit Freddy Kraft auch einen hervorragenden Spotter. Also ich glaube, Freddy Kraft ist ein
Stimmt.
Spotter.
Keine Ahnung, wie er heißt, aber er ist gut, ja.
Ich glaube, es ist Freddy Kraft. Ja, jedenfalls, Texas war gut. Schulnote würde ich ihm trotzdem Zweier geben, weil Texas ist nicht einswürdig, muss ich leider sagen. Ist es halt so, bin ich ehrlich. Auch weil, wenn man, aber es war ein Zweier, ein guter Zweier war Texas. Schön. Damit gehen wir aber auch ins Playoff-Bild über, finde ich. Ich würde
Ja,
sagen,
mach ruhig.
Byron mit seinem Sieg ist fix in der Round of 8. Also dem ist völlig egal, was in Talladega und Rover passiert. Er ist durch in der Round of 8. So, jetzt natürlich überspitzt gesagt, ihr versteht, was ich meine. Hamlin steht bei plus 37 über dem Cut. Chris Buescher plus 22. Der war gestern echt angesäuert, dass er nur 14. wurde. Er war gestern übrigens heimspielt, so wie Bell. Bell ist aus Oklahoma, aber ne, ist in den 3 Stunden weg vom Texas Motor Speedway. Christopher Bell hatte ich gerade erwähnt, plus 20. MTJ plus 19. Chastain plus 12. Keselowski plus 8. Larson plus 2. Und dann beginnt der Cut. Wallace ist minus 2. Tatsächlich sehr stark, weil ich glaube, der war irgendwie bei nur 3000 Punkten vor dem Rennbeginn. Reddick minus 3. Blaney minus 11. Und Kyle Busch minus 17. Und ich kann dir jetzt schon meine Vermutung sagen, ich denke, dass Blaney garantiert rausfliegt. Aus
Meinst
der
du?
Round of 12. Ich glaube nicht, weil der ist. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir auch leid für alle Blaney-Fans da draußen. Aber er ist overrated as hell. Es tut mir echt leid, Leute. Aber wenn du in 2 Jahren ein Rennen gewinnst, oder in drei, ich glaube 3 Jahren, ich glaube 2021 ist Daytona Sommerrennen und dann 2022 kein Sieg entfernst im Penske-Auto und dann 2023 Charlotte nur gewinnst, weil es im Prinzip auf Montag verschoben wird und dann Crash Derby, glaube ich, wurde sogar am Ende. Also. Man, es tut mir leid, aber Blady ist der, der am ersten rausfliegen wird. Ich war Dale Earnhardt Jr., glaube ich, hat ihn sogar als Final Four Tipp. Ich weiß nicht, wo der das her hat, aber meinetwegen. Aber ja, tut mir leid, Leute, aber Blady fliegt raus, der schafft das nicht. Jo, ne? Robert, das ist die Playoff-Tabelle. Ich habe auch schon meinen Tipp gegeben, wer mal mit rausfliegt. Einer von vier. Die anderen drei sage ich euch, nachdem die Round of Eight durch ist. Und ansonsten, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart diesmal. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie folgen. Ich glaube es nicht, aber naja, Leute, wir hören und sehen uns. Denkt dran, Vorschaubericht kommt am Freitag um 5 Uhr in der Früh. Sonntag tickern wir wieder. Talladega steht an. Wir sind gespannt. Wir haben Bock. Wir wollen wissen, wer das Ding gewinnt. Und jo, damit tschüss und aus von meiner Seite. Oder von unserer Seite. Tschüss.